Wie ist es, ein Bischof zu sein?
Es ist zunächst ein schönes Amt, weil ich von dem sprechen darf, viel sprechen darf, wovon mein Herz voll ist, nämlich vom Evangelium, und ich darf verkündigen. Es ist sehr herausfordernd, weil man als Bischof an der Spitze einer Organisation steht, die heute in der Gesellschaft hoch umstritten ist. Und es ist auch deswegen fordernd, weil wir wahrscheinlich in den größten Veränderungsprozessen von Kirche sind, die die letzten paar hundert Jahre erlebt haben. Ich bin Bischof Stefan Oster. Ich bin geboren in Amberg in der Oberpfalz, bin zunächst Journalist gewesen, als 30-Jähriger in eine Ordensgemeinschaft eingetreten, die Salesianer Don Boscos, die sich vor allem um junge Menschen kümmern. Und dann bin ich als 48-Jähriger Bischof von Passau geworden, und das bin ich jetzt seit 10 Jahren.
Für Sie ist es ja gar nichts Neues, oder? Dass Sie aufgenommen werden beim Sprechen, weil Sie waren ja, habe ich gelesen, mal Morningshow-Radiomoderator.
Genau, ja. Nee, ist nichts Besonderes. Auch ich habe auch keinen Schock mehr, wenn ich meine eigene Stimme höre, wenn sie aufgenommen worden ist, weil ich das oft genug gehört habe. Vielen Menschen geht es ja so, sie nehmen mal ein Tonband oder irgendwie eine Aufnahme von sich auf, und dann hören sie ihre eigene Stimme und dann sind sie geschockt, wie sie selber klingen. Das bin ich inzwischen gewohnt.
Wo waren Sie da, Radiomoderator?
Ich war in Regensburg, und das war zunächst Radio Charivari und dann Funkhaus Regensburg, da waren Charivari und Gong vereint.
Welche Hits haben Sie dann da abgespielt?
Ja, das war vom Format nennt man das Adult Contemporary, also Erwachsenenradio. Die Zielgruppe war so 25 bis 49, und da war, sagen wir mal, so ein bisschen Europop. Damals, als ich das gemacht habe, war Albano und Romina Power Felicita praktisch eine Art beispielhafter Song für dieses Format, das wir gemacht haben.
Als Morningshow-Moderator im Radio muss man ja immer gut drauf sein, immer gute Laune versprühen und früh aufstehen, ja. Konnten Sie da was mit rüber retten quasi in Ihren jetzigen Beruf? Also konnten Sie da vielleicht was mitnehmen?
Ja, ich bin grundsätzlich schon ein froher Mensch und dankbarer Mensch, und ich hoffe, das hat man auch gespürt. Ich war auch in meiner Jugend so ein wenig komödiantisch unterwegs. Ich habe also zum Beispiel als jonglierender Clown mir einen Teil meines Studiums verdient. Und der Umgang mit Wort und der Umgang mit Verkündigung, das, was wir heute Verkündigung nennen in meinem Beruf, da hat mir die journalistische und auch die Radio-Vergangenheit sehr geholfen.
Sie haben beim Straubinger Tagblatt gelernt, oder?
Ja, da habe ich Zeitungsredakteur gelernt.
Das heißt, Sie waren durchaus auch, also Sie waren für mehrere unterschiedliche journalistische Formate tätig.
Ja, ich habe also zunächst als Zeitungsredakteur den Beruf gelernt. Dann wollte ich nach meinem Volontariat unbedingt studieren, habe aber noch nicht so ganz genau gewusst, was. Und dann ging genau in der Zeit, wo ich an die Universität gewechselt bin, in Regensburg der Privatradiosender Charivari los, und wir waren, ich habe mich davon quasi einfangen lassen. Ich war mit einer von den ersten, die da überhaupt on air waren, also die, wo als der Sender dann losging. Das war unheimlich aufregend. Dann nach einer Zeit habe ich wieder eher mich aufs Schreiben verlegt und habe dann auch für verschiedene Medien, unter anderem auch mal für die Deutsche Presseagentur oder für andere Zeitungen geschrieben, so als freier Journalist.
Sie sind quasi ein ehemaliger Kollege.
Ja, kann man so sagen. Und wenn Sie meine Medienaktivitäten so vor allem im Netz anschauen, dann fühle ich mich immer noch als Kollege.
Da muss ich mich jetzt ja besonders anstrengen bei diesem Gespräch. Also Sie haben schon gesagt, Sie würden sich als lustigen Menschen bezeichnen. Die meisten, die große Masse, also die große Öffentlichkeit hat Sie jetzt wahrscheinlich über Ostern besser kennenlernen dürfen. Da gingen Sie viral, wie man so jetzt neudeutsch sagt. Ja. Wir sind ja auch wir wollen ja mit dem Podcast auch jüngere Leute erreichen. Also Sie gingen viral als Bischof mit Ihrem Osterwitz. Ist ja aber gar nichts mal so neu, oder, dass Sie Witze in Gottesdiensten erzählen?
Nee, das vor allem an Ostern gibt es die Tradition des Osterlachens, das heißt auch Risus Pascalis, und dafür also die Tatsache, dass es dafür einen lateinischen Namen gibt, zeigt schon, dass es eine sehr alte Tradition ist. Also Ostern ist das wichtigste Fest der Christen. An Ostern hat der, an den wir glauben, den Tod besiegt und die Sünde und alles, was uns gefangen hält. Und deswegen gibt es einen Grund zum Feiern, zur Freude und auch zum Lachen. Und da hat sich schon vor vielen hundert Jahren eine Tradition eingebürgert, die ich dann so ein bisschen wieder aufgegriffen habe hier in Passau, als ich Bischof geworden bin, dass man am Ende der Ostergottesdienste einen Witz erzählt.
Warum haben denn jetzt besonders viele Menschen sich angeschaut im Internet? Was meinen Sie?
Ja, also sagen wir mal, die Witze aus den letzten Jahren, die sind auch schon ganz gut gegangen, immer zu meinem Erstaunen. Aber bei dem musste ich selber so viel lachen, das war eine lustige Geschichte. Und wahrscheinlich hat den Leuten am meisten gefallen, dass mich selber zu zerrissen hat. Und dann ist es natürlich viral gegangen. Hier, Bischof kann sich nicht mehr halten vor Lachen. Und dann schauen sich das viele Leute an, auch wenn der Witz, der war echt nett und auch ganz gut, aber jetzt kein so ein voller Hit. Aber einfach schön, ja.
Für alle, die jetzt nicht genau Bescheid wissen, auf YouTube kann man diesen Witz sicher nachschauen. Was ich sehr interessant finde, ich hab gelesen, Sie wohnen in einer WG.
Ja, schon seit ich anfangs Bischof geworden bin, habe ich mir ein paar Leute gesucht. Das waren damals vor allem Leute, die ich aus meiner Benedikt-Beurer-Vergangenheit, das ist das Kloster, wo ich als Salesianer Don Boscos unterwegs war, da hatten ein paar Leute Interesse, mit mir Leben zu teilen, vor allem auch mein Gebetsleben zu teilen. Und da waren wir dann zu viert und haben uns zu viert zusammengetan und eine Wohngemeinschaft gebildet.
Warum wollen Sie in der WG leben?
Ja, erstens, um einigermaßen normal zu bleiben, um einen ganz normalen Kontakt mit Menschen zu haben, also auch das Alltägliche. Miteinander sein, miteinander essen, aber eben auch, das ist das zweite und das ist noch wichtigerer Grund. Ich habe so die innere Verpflichtung für mich, aber auch den Auftrag, dass ich ein betender Mensch bin. Das gehört zu unserem Dienst dazu und dass man für die Menschen, für die man unterwegs ist und mit denen man unterwegs ist, auch betet oder dass man selber lernt, wirklich in die Stille zu kommen, vor Gott zu kommen. Und das ist in Gemeinschaft, wenn alle sich einigermaßen drauf einigen, einigermaßen verbindlich darauf einigen, ist es viel leichter, das auch zu leben, als wenn man es permanent alleine machen müsste. Und das ist ein ganz wichtiger Grund für mich, in der Gemeinschaft zu leben, mit Menschen, die auch dieses Interesse haben.
Also Sie können ja kein normales Leben in Anführungszeichen führen, also jetzt kein normales Eheleben in der Hinsicht oder so, ja. Dass es auch so ein bisschen Ausgleich ist vielleicht.
Ja, natürlich. Die Qualität von Beziehungen, die wir halt miteinander leben, wenn das gelingt, das ist ja nicht immer automatisch, dass es gelingt, dann ist das natürlich etwas, was auch der Gefahr von einer bestimmten Art von Einsamkeit vorbeugt. Also wenn man dort, wo man lebt, auch noch Menschen trifft, mit denen man sich einigermaßen gut versteht, dann hilft es schon sehr, auch zu sagen, ja, ich entgehe der Gefahr, dass ich komisch werde. Weil meine Mitbewohner, die dürfen mir auch was sagen, was ihnen nicht passt. Aber auch dann eben die Beziehungsqualität, die Möglichkeit, Gemeinschaft zu teilen, ist mir schon auch wichtig. Das kommt auch aus meinem Leben als Ordensmann. Ich habe eine Gemeinschaft gesucht als Mensch, der im Orden lebt. Und als Ordensmann lebt man ja die Gelübde, arm, ehelos, gehorsam. Das heißt, ich bin auch aus einer Gemeinschaft heraus ins Bischofsamt gekommen und war dann dankbar, dass ich Menschen gefunden habe, die mit mir das auch weiterhin leben wollen.
Aber weil Sie sagen, also es verhindert so ein bisschen vielleicht auch, dass Sie komisch werden. Das bedeutet ja für mich im Umkehrschluss auch, dass Sie wissen, es ist schon eine sehr spezielle Art zu leben.
Ja, natürlich. Also das wissen Sie wahrscheinlich auch aus Ihrer Umgebung, dass erstens, wenn man älter wird, wird man nicht automatisch umgänglicher. Also nicht automatisch, manche schon, aber nicht wie von selbst. Man neigt dazu, vielleicht irgendwelche Macken zu entwickeln oder kauzig zu werden. Und Gemeinschaft kann das auch tatsächlich verhindern. Auch nicht automatisch, aber wenn man sich miteinander ehrlich auseinandersetzt, dann bleibt man auch auf dem Boden.
Sie sind so ein bisschen, also das hat sich für mich in der Recherche so ein bisschen herauskristallisiert. Sie können mir dann gleich sagen, ob Sie das auch so empfinden oder ob ich da richtig liege. Sie sind für mich so ein bisschen ein Mann der Gegensätze. Also Sie sind einerseits irgendwie total modern, nehmen sich nicht so ernst selber und finden schon auch immer wieder mal Gründe zu lachen. Aber andererseits sind Sie auch sehr strikt und konservativ. Und das habe ich zum Beispiel dann auch gelesen, dass Sie total auch fürs Zölibat eigentlich sind. Und obwohl Sie ja auch, wenn ich richtig informiert bin, ja sogar früher auch mal eine Beziehung hatten. Also wie ist da Ihre Meinung dazu?
Ja, also ich vermeide gerne Superlative. Also wenn Sie total sagen oder extrem, dann würde ich schon mal erst eine Fragezeichen dahinter machen. Aber natürlich, die grundsätzliche Frage, warum ein Mensch, der heute, sagen wir mal, für seinen Glauben geht, und ich würde noch weitergehen und sagen, der für Christus geht, warum der ein Gelübde der Ehelosigkeit machen kann oder wenn er in einer bestimmten Berufstätigkeit oder Lebensform lebt, das auch machen soll oder in der katholischen Kirche auch machen muss, das hat ja seine Gründe. Ja, nur von außen betrachtet könnte man sagen, ja, die Kirche wollte sich ihre Macht sichern und Erben verhindern von Priestern, wenn die irgendwelchen Besitz hatten, dass es dann die Kirche einkassiert und sowas. Das sind sehr oberflächliche Gründe. Wissen Sie, ich habe als Ordensmann haben mich die Menschen Pater genannt, das heißt Vater, so ähnlich wie im Grunde in allen Ländern Priester, Vater oder Padre oder sowas genannt werden. Also in Deutschland reduziert sich meistens auf Ordenspriester, die heißen Pater, aber irgendwie gehört zum Priestersein so etwas wie Vatersein. Und jetzt nennt sich jemand Vater oder lässt sich so nennen, ausgerechnet jemand, der kein leiblicher Vater ist, der also keine leiblichen Kinder zeugt. Wie kann man das verstehen? Das kann man vielleicht so verstehen, dass wenn jemand sich vom Glauben an Christus wirklich innerlich berühren lässt, dann ist die durchgehende Erfahrung durch 2000 Jahre Theologiegeschichte oder Christentumsgeschichte, das kann sein Leben verändern oder kann sein Leben neu machen. So sehr, dass zum Beispiel die Heilige Schrift oder auch oder große Leute des Glaubens sagen, ich bin neu geboren, ich bin wie neu geboren. Oder bei Paulus steht zum Beispiel, wer in Christus ist, ist eine neue Schöpfung. Das heißt, das, von dem ich Zeugnis geben möchte, hat was mit einem Art von neuem Leben zu tun, das im anderen, im Herzen des anderen hoffentlich irgendwie mitgezeugt, mitberührt, mit Grund gelegt wird. So einfach mal als Beispiel, unser biologisches Leben geht vom ersten Tag der Geburt gewissermaßen auf den biologischen Tod zu. Wir sagen jetzt, wenn jemand getauft wird und lernt, aus der Taufe zu leben, dann geht es vom ersten Tag der Taufe auf das zu, was wir das ewige Leben nennen. Und davon möchte ich ein Zeuge sein. Und Christus selber, von dem glauben wir, dass er für dieses neue Leben, für dieses ewige Leben ganz gelebt hat, mit Leib und Seele, Haut und Haar. Und deswegen ahmen viele Christinnen und Christen durch die Jahrhunderte diese Lebensform nach. Nicht um weniger Liebe zu leben, sondern eigentlich um mehr Liebe zu leben oder mehr Hingabe zu leben. Das ist der tiefere Grund, aber der ist nicht automatisch verständlich in dieser Zeit und in dieser Gesellschaft.
Falls sich das jetzt doch mal irgendwie ein bisschen ändert, also ist ja zum Beispiel von einem Wahlzölibat die Rede, dass es vielleicht mal kommen könnte, sind Sie dann, also ich höre heraus, dass das für Sie keine Option wäre, aber wäre das dann für Sie okay, wenn es für andere eine Option wäre, dass man sagt, man entscheidet sich?
Ja, wir haben ja in der katholischen Kirche, gibt es ja Menschen, die verheiratet sind und trotzdem zum Beispiel Priester sind. Also das gibt es vereinzelt, wenn evangelische Pfarrer konvertieren und katholisch werden, dann gibt es einzelne Bischöfe, die sie auch noch zum Priester weihen und dann haben wir das. Oder wir haben die sogenannten unierten Kirchen des Ostens. Ich war erst am Sonntag auf einer Feier der sogenannten griechisch-katholischen Kirche. Die haben feiern den byzantinischen Ritus und waren mal Ostkirche, sind aber in einer bestimmten Zeit in die Vereinigung mit Rom zurückgekehrt. Also die haben als ihr Oberhaupt den Papst anerkannt, Sie haben aber in der Regel Priester, die verheiratet sind. Das heißt, diese Frage des Zölibats ist eigentlich kein Dogma, sondern ein disziplinarisch-spirituelles Gebot. Wenn der Papst morgen, vielleicht mit Hilfe eines Konzils oder intensiver Beratungen, zu der Einsicht käme, in unserer Gesellschaft wäre es wichtig, den Zölibat freizustellen, dann wäre das für mich kein Problem. Aber natürlich, ich bin Ordensmann und für Ordensleute würde das nicht in Frage stellen, weil für Orden, religiöse Orden, also Benediktiner, Franziskaner, Salesianer, ist der Zölibat konstitutiv für ihr Gemeinschaftsleben. Sonst könnten sie auch nicht in dieser Weise als Gemeinschaft leben.
Sie sind, glaube ich, ein Mann mit strikten Ansichten, oder? Der dann auch gerne mal damit rausgeht und dann vielleicht auch mal Gegenwind erwartet, aber das dann trotzdem macht.
Also ich weiß jetzt nicht wieder, was Sie mit strikt meinen. Ich habe Überzeugungen und versuche die intensiv ins Gespräch zu bringen. Also und ich versuche die auch intensiv zu erklären und versuche auch intensiv Gegenargumente wahrzunehmen. Und das tue ich, ja. Und es ist manchmal gerade in dieser Zeit nicht leicht und auch nicht so leicht verständlich. Aber ein Grundsatz von mir ist Hermeneutik des Wohlwollens. Das heißt, habe ich die Kunst der Auslegung, so nennt man Hermeneutik, den anderen, der nicht so denkt wie ich, immer noch in seinem Personsein, in seinem Grundlegen, auch in seinem Denken wertzuschätzen und das ernst zu nehmen, was er denkt oder sie denkt, auch wenn das was anderes ist, als ich denke.
Mit strikt meinte ich zum Beispiel, als Sie einen Klarnamen eines vermeintlichen Intensivtäters im Missbrauchsskandal öffentlich genannt haben, obwohl der verstorben war und nicht verurteilt wurde.
Ja, das war nach eingehender Prüfung und Beratung. Und zwar deswegen, weil wir mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, also bis fast zu großer Sicherheit, würde ich das sagen, davon ausgegangen sind, dass es noch Betroffene von Missbrauch gibt, die dieser Täter, der vor gut 20 Jahren verstorben ist, eben missbraucht hat. Und wir hatten sogar ein, zwei Namen von potenziell Betroffenen. Und jetzt kann man natürlich nicht hingehen und Menschen anrufen und sagen, du bist doch auch missbraucht worden oder sowas, sondern wir wollten Menschen die Gelegenheit geben, indem sie gewissermaßen hören, da gibt es jemanden, der als Täter identifiziert worden ist und von dem wir große Gewissheit haben, dass er noch weitere Menschen missbraucht hat, dass wir die Menschen ermutigen, sich zu melden bei uns und zu sagen, was ihnen passiert ist, so dass ihnen auch geholfen werden kann. Und tatsächlich, als wir, das war ein Ordensmann, ein Kapuziner, und wie gesagt, auch das habe ich ja nicht im Alleingang gemacht, sondern nach intensiver Beratung, auch mit den Kapuzinern und auch mit meinem Beraterstab. Als wir dann raus sind, haben sich tatsächlich viele Menschen gemeldet. Also wir haben weitere etwa 20 Betroffene, die sich gemeldet haben. Und ich sage Ihnen nur eine Reaktion. Eine erste Reaktion war, dass ein Mensch am Telefon in Tränen ausgebrochen ist und gesagt hat, er hat jahrzehntelang gedacht, er ist der Einzige und war zum ersten Mal dann auch fähig, darüber zu sprechen und sich das von der Seele zu reden und auch Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das war das Ziel des Ganzen. Und im Nachhinein, angesichts der Ergebnisse, dass sich eben doch viele Menschen gemeldet haben und wir auch so gut es uns möglich ist helfen konnten, war das also überaus richtig und ich meine auch wichtig. Ich will damit aber nicht sagen, dass es generell wichtig ist, mit allen, die irgendwie beschuldigt werden, nach außen zu gehen. Noch einmal, der Mann war 20 Jahre tot und wir haben große Gewissheit gehabt, dass es noch andere Betroffene gibt.
Geht es für Sie als Bischof auch darum, Vertrauen zurückzugewinnen?
Ja, natürlich. Also das ist eines der großen Themen, dass wir heutzutage unter Vertrauensverlust leiden. Und tatsächlich, wir möchten so transparent, so intensiv, so ehrlich wie möglich aufarbeiten und so Menschen kümmern, die betroffen sind, ganz viel in Prävention investieren, damit das nicht mehr passiert. Die Schwierigkeit ist heute, dass natürlich mit all den Dingen, die durch die Aufarbeitung passieren, immer wieder mal oder immer wieder noch neue Fälle ans Licht kommen. Die meisten liegen weit zurück in der Vergangenheit, aber die dominieren dann oft die Schlagzeilen und es fällt uns sehr, sehr schwer, heute rüberzubringen in die Öffentlichkeit, was in der Kirche alles passiert an Dingen. Also wir sind schon, glaube ich, die große Organisation, die in den letzten Jahren, vor allem seit 2010, aber auch schon davor, sehr, sehr intensiv nach innen auch das eigene System durchleuchtet hat und Maßnahmen getroffen hat, dass es nicht mehr passiert. Oder dass wir eben auch die Betroffenen wahrnehmen und mit ihnen gemeinsam unterwegs sind. Das kriegen wir nur schwer rüber, angesichts dessen, dass immer wieder Dinge aufkommen, die dann eben früher passiert sind. Heute passiert es nach unserer Wahrnehmung sehr, sehr viel weniger, auch wenn man nie ausschließen kann, dass Missbrauch heute sich immer noch ereignet, natürlich. Gell? Überall, wo Menschen miteinander unterwegs sind.
Die Kirche ist im Wandel, ja auch im Inneren. Also da wird ganz viel auch intern diskutiert, wie es weitergeht, wie man sich verändern will. Es gibt ja immer wieder mal so Themen, die immer aufkommen, wenn man einfach ein bisschen danach recherchiert. Also die Themen, wie steht man zur Abtreibung? Sollen Frauen künftig als Pfarrerinnen arbeiten dürfen? Wie stehen Sie zu solchen Themen?
Das sind jetzt zwei größere Fässer, die Sie auf einmal aufmachen.
Ja.
Zunächst, auch die muss man alle wieder differenziert angucken. Zunächst das Thema Abtreibung. Da ist unsere Auffassung natürlich, dass wir das Leben unbedingt schützen müssen, vom Moment der Empfängnis bis zum letzten Atemzug. Also ich bin zum Beispiel, ich halte es auch für einen Dammbruch, dass in unserer Gesellschaft der assistierte Suizid als Geschäftsmodell ermöglicht worden ist. Das gab es in einer Gesellschaft wie unserer, die ursprünglich mal vom Christentum stark geprägt war, noch nie, halte ich für einen Dammbruch. Was das Thema Abtreibung angeht, natürlich sehen wir, dass es immer wieder Frauen in Not gibt, die ungewollt schwanger sind. Und auch die, um die wollen wir uns kümmern. Und auch da sagen wir alle Unterstützung, so gut es uns möglich ist, zu. Aber ob dann, also Abtreibung ist ja in der Regel auch ein gewaltsamer Akt gegen ein ungeborenes Leben. Ob dann, sagen wir mal, so ein Akt aufs Ganze hilfreich ist, das fragen wir an. Es ist werdendes Leben, ein Baby, das ein Kind, ein potenzieller Mensch, dem wir alle Personenrechte zuerkennen. Und da sagen wir, lass uns um Menschen kümmern, die ungewollt schwanger sind, und aber verhindern wir, so gut es geht, Abtreibung. Die andere Frage, die Sie gestellt haben mit dem Priestertum für Frauen, das ist eine Frage, die sich jetzt nicht im Bistum Passau klärt oder auch nicht im Bistum Regensburg. Die ist eine Frage, die von Rom her beantwortet werden muss. Und da sagt Papst Franziskus unter Berufung auf Papst Johannes Paul II., diese Frage ist endgültig geklärt. Das ist fürs Priestersein nicht möglich. Und es hängt damit zusammen, dass es gewissermaßen von innen her gesehen der Priester in der Messe, in der Heiligen Messe, Christus vertritt in einer ganz spezifischen Weise. Und das wäre jetzt auch nochmal interessant, das zu erklären, aber da haben wir leider nicht genug Zeit. Das ist auch heute ganz schwer vermittelbar. Aber nochmal, das ist von Rom her aus meiner Sicht entschieden. Das hat auch Papst Franziskus immer wieder so erklärt. Eine andere Frage, die offensichtlich noch offen ist, ist die Frage, ob Frauen geweihte Diakoninnen werden können. Aber da hat sich Papst Franziskus erst kürzlich auch wieder relativ eindeutig geäußert, dass es zumindest in seinem Pontifikat nicht möglich sein wird.
Wie kann ich mir denn Ihren Arbeitsalltag als Bischof vorstellen?
Ja, ganz unterschiedlich. Heute habe ich einen Bürotag. Da gebe ich zum Beispiel manchmal Interviews. In der Früh habe ich intensiv Sitzungen und Einzelgespräche gehabt. Das ist jetzt Büro. Aber zuvor und am Anfang des Tages feiere ich mit meiner Gemeinschaft die Messe. Wir halten eine Zeit des stillen Gebetes. Ich feiere das Stundengebet der Kirche. Und das mache ich am Abend auch nochmal, dass ich das Stundengebet bete mit der Gemeinschaft und dann nochmal stille Zeit halte und ansonsten auch eben am Schreibtisch sitze und nachdenke über Dinge, was sage ich in Interviews oder in Sitzungen, die ich ja meistens leite, wenn ich als Bischof in unserem Bistum Sitzungen habe und so weiter. Also das ist jetzt ein Bürotag. Und dann bin ich natürlich vor allem an den Sonntagen oder Samstagen auch viel draußen und halt Festgottesdienste oder Firmungen oder Jubiläen oder bestimmte Anlässe. Jetzt morgen ist beispielsweise von Leichnam, das ist ein großer Festgottesdienst im Dom mit einer anschließenden Prozession durch die Stadt, wenn es Wetter geht. Das sind solche Dinge, die ich an den Festtagen zu tun habe. Da bin ich in verschiedenen Kommissionen, auf der Bischofskonferenzebene, zunächst die Bischofskonferenzsitzungen, die bundesweit sind, und dann bin ich in bischöflichen Kommissionen für Jugend und für Familie. Und dann bin ich in der Bayerischen Bischofskonferenz und jetzt zum Beispiel im Oktober bin ich den ganzen Monat Teilnehmer der Synode in Rom. Also mir wird nicht langweilig in meinem bischöflichen Alltag.
Sie sind seit 10 Jahren Bischof in Passau. Ja. Wie fällt Ihre Bilanz aus?
In welcher Hinsicht meinen Sie jetzt Bilanz?
Wenn Sie sagen, also das habe ich jetzt gut gemacht, da habe ich mich vielleicht auch über die 10 Jahre verbessert, das ist so eine bisschen persönliche Bilanz. Also
persönliche Bilanz, ja. Also zunächst darf ich sagen, dass ich großes Glück habe und mich sehr beschenkt fühle mit den Menschen, mit denen ich hier im Bistum Passau unterwegs sein darf. Da habe ich immer wieder ganz, ganz gute Leute gehabt, die mir helfen, meinen Dienst zu tun und die auch mitgehen und den Dienst auch stützen. Und wir haben auch manche Projekte für Evangelisierung auf den Weg bringen können, umsetzen können, manche Veranstaltungsformate umsetzen können. Ich glaube schon, dass es mir gelungen ist, bei manchen Menschen, dass wir ein Herzensanliegen in der Verkündigung ist, nämlich so etwas wie persönliche Gottesbeziehung, persönliche Christusbeziehung anzuregen, anzustoßen. Das Entscheidende macht aber nicht der Bischof, das macht dann der Heilige Geist. Wir sind intensiv darum bemüht, strukturell und inhaltlich uns auf den Weg zu machen, Pfarreien und die Strukturen unserer Dekanate und der pastoralen Räume, so heißt es, zu verändern. Also die Diözese hat sich schon verändert in den letzten 10 Jahren, einfach auch, weil sich die Gesellschaft verändert hat. Und ich glaube schon, dass wir manches mitgestalten konnten. Ich glaube, bei den ganz entscheidenden Punkten in der Frage, wie geht heute in dieser Gesellschaft, auch in dieser Kirche, wie geht es da heute, den Glauben inhaltlich und geistlich zu vertiefen, da glaube ich, brauchen wir alle und ich auch einen langen Atem und viel Geduld. Das ist mir eigentlich ein Herzensanliegen, das zentrale Anliegen, und da spüre ich immer wieder, das braucht auch eine bestimmte Art von Tiefe und Demut und Treue und auch sowas wie Hingabe und Opferbereitschaft. Und wenn ich auf mich persönlich schaue, dann merke ich, dass ich da immer wieder viel Spielraum noch habe, wo ich merke, also Bischof sein bedeutet nicht, in der eigenen Komfortzone zu bleiben, sondern Hingabe zu leben.
Letzte kurze Frage, weil Sie bei der Zeitung gearbeitet haben. Welche Schlagzeile würden Sie gerne mal über sich selber lesen?
Gute Frage. Sagen wir mal so, ich würde die Frage anders stellen. Wenn Sie abtreten als Bischof, was wünschen Sie sich, was die Leute über Sie sagen? Dann würde ich mir wünschen, dass die Leute sagen, dass ich ein authentisches Zeugnis für Christus gegeben habe.
Ich bedanke mich herzlich fürs Gespräch.